Einen wunderschönen guten Morgen. Es macht immer wieder sehr viel Freude, hier zu sein. Man wird hier unglaublich nett immer empfangen und begrüßt. Vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, es gibt viele nette Menschen hier. Ja, seht ihr auch so, denke ich, oder? Eine ganze Menge nette Leute. Also ich heiße Michael, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, komme aus Buchs und ich bin Deutscher. Mir fällt das mit dem Hochdeutschreden jetzt also nicht so schwer. Es ist für mich Standard, ja. Das mit dem Schweizerdeutschreden würde mir schon etwas schwieriger fallen. Ja, ich bin Deutscher, ihr mögt aber Deutsche, das ist okay für euch, ja? Also ich glaube, durch Alex seid ihr ja auch schon so ein bisschen was gewöhnt in diese Richtung, wobei der tarnt sich ja manchmal, habe ich festgestellt, und redet dann Schweizerdeutsch. Ich weiß nicht, wie der das macht, das ist, ich bewundere das sehr, finde das sehr mutig. Er betet sogar manchmal auf Schweizerdeutsch, das ist, finde ich sehr bewundernswert. Aber in der Bibel steht, dass... Also Paulus hat gesagt, er möchte den Juden ein Jude sein, dem Römer ein Römer. Und der Alex hat gesagt, er will den Schweizern ein Schweizer sein. Ich finde das ein mega Statement, ja. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwann da hinkomme. Ich bin jetzt mit meiner Family seit 2 Jahren hier in der Schweiz. Und vielleicht kommt das mit dem Schweizerdeutschen irgendwann noch. Aber der Alex hat da schon drauf. Aber ich denke, da steckt etwas drin, auch weil es, was wir als Gemeinde grundsätzlich als eine Art Auftrag haben, dass wir sagen, wir existieren nicht einfach nur für uns und wir machen so unser Ding, wo wir jetzt mal gerade Bock drauf haben, sondern dem Rühmlanger wollen wir auch ein Rühmlanger sein, oder? Also wir wollen dem Rühmlanger nicht nur ein Christ sein, so wie wir vielleicht als Christen leben, sondern wir wollen auch schauen, wie tickt denn der Mensch da draußen? Wenn man hier durch die Gegend läuft, wie erreichen wir Leute? Wie können wir connecten? Wie können wir eine Beziehung aufbauen? Wie können wir den Menschen Gott näher bringen? Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, ist, die man sich immer wieder stellen muss. Darum geht es heute überhaupt nicht. Aber ich wollte es einfach mal loswerden. Ja? Das letzte oder vorletzte Mal, als ich hier gewesen bin, ich erinnere mich nicht mehr genau, da wurden mir so ein paar Fragen am Anfang gestellt. Und diese Fragen hatten jetzt nicht so den Megatiefgang. Aber das Schöne war, wenn man mal dem anderen etwas fragt, dann kommt man irgendwie miteinander ins Gespräch, oder? Selbst wenn ich jetzt einfach nur mal frage, Mirjam, was isst du denn gerne zum Mittag, ja? Das ist jetzt eine relativ banale Frage, aber das kann so ein Einstieg sein, um irgendwie tiefer zu gehen, um auf ein neues Thema zu kommen. Vielleicht redet sie dann darüber, dass sie gerne kocht, dass sie nicht so gerne kocht, dass Alex gerne kocht. Ich weiß nicht, wie das bei euch funktioniert, ja? Vielleicht delegierst du das auch schon an die Kinder, bei uns klappt das noch nicht, die sind 3 und 6 Jahre alt, denn die können vielleicht kochen, aber essen würden wir dann doch woanders. Aber das ist auf jeden Fall immer, glaube ich, cool, wenn man dem anderen mal eine Frage stellt, ja, dann fängt man an, einander so ein bisschen zu spüren. Und dann lernt man den anderen ein bisschen besser kennen. Eine Gefahr, die man so hat, wenn man mit Menschen enger unterwegs ist, ist ja, dass man sich erst dann richtig kennenlernt, wenn es kracht, oder? Wenn es Konflikte gibt oder wenn man sich irgendwie nicht mehr so grün ist oder der eine sagt, Mensch, wir wollen das Schlagzeug lauter haben, der andere will es leiser haben, die Musik, Mikrofon, irgendwas, dann lernt man sich auf einmal kennen, ja. Wir wissen es natürlich besser und wir versuchen, dass wir einander schon vorher kennenlernen. Darum gibt es Kleingruppen, darum gibt es einen Gottesdienst, darum gibt es Veranstaltungen, darum besucht man sich und dann hilft es auch manchmal, Fragen zu stellen. Ich habe mal eine kleine Aufgabe für euch heute Morgen, damit wir ein bisschen warm werden miteinander. Du darfst mal heute Morgen... Also jetzt nicht gleich deinen Nebenmann, das ist ein bisschen langweilig. Ja, dreh dich schon mal um oder lauf 1, 2 Schritte und frag mal jemanden, den du kennst, frag ihn mal etwas, was du noch nicht über ihn weißt. Also da wird es bestimmt etwas geben. Vielleicht bist du zu Gast heute Morgen hier und du kennst noch niemanden so richtig. Ist kein Problem, entspann dich. Oder du möchtest nicht mitmachen, einfach sitzen bleiben, schnell das Handy rausholen, so tun, als würdest du was ganz Wichtiges tun, ja. Aber jeder, der mitmachen möchte, der darf das jetzt mal machen. Einmal aufstehen oder nach links und rechts drehen. Frag jemandem etwas, was du noch nicht weißt, wo du unbedingt denkst, das möchte ich unbedingt mal wissen. Let's go. Jetzt. Thank you. Okay, ihr dürft langsam zum Ende kommen. Ihr dürft langsam zum Ende kommen. Ja, hört ihr mich oder weiß ich nicht? Ich habe das Gefühl, man könnte jetzt auch den Kaffee reinholen und wir trinken alle Kaffee zusammen. Aber das machen wir dann hinterher noch. Also, ja, ich gucke mal die Technik an. Die könnte mich jetzt auch lauter drehen, damit man mich besser hört. Aber sie sind auch im Gespräch. Ist ja auch nicht schlecht grundsätzlich. Ja, genau. Ah, ja, danke schön. Vielen Dank. Okay. Also mit dem Kaffee warten wir jetzt noch einen Moment. Aber ihr merkt schon, da kommt was raus. Oder man hat auf einmal sich was zu erzählen. Ist voll gut, oder? Also man muss ja nicht immer den anderen immer gleich erzählen, was so passiert ist, die ganze Woche, jedes Detail. Aber wenn man mal eine Frage stellt und denkt, Mensch, wir sind schon so lange miteinander unterwegs, wir kennen uns schon seit 5 Jahren, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann auf einmal erfährt man ganz neue Sachen voneinander und ihr könnt natürlich beim Kaffee trinken hinterher weitermachen. Also heute Morgen geht es eben um diesen Punkt, dass es wichtig ist als Christen oder auch als Menschen einfach, dass wir auf eine gesunde, eine liebevolle Art und Weise miteinander unterwegs sind. Wenn wir mal schauen in die Bibel, dann entdecken wir, dass das liebevolle Beziehung oder die Liebe untereinander ein mega, mega, mega zentrales Thema ist. Jesus selbst hat 2 Gebote rausgegeben. Er sagt, lieb deinen Nächsten und lieb Gott. Und dann kannst du tun, was auch immer du möchtest. Das hat er nicht gesagt. Aber das kann man fast daraus schließen, wenn man das mal ganz genau nimmt und ich sage, ich liebe Gott von ganzem Herzen. Ich liebe meinen Nächsten von ganzem Herzen. Sogar meinen Pastor, den Alex. Ja, ich liebe ihn. Wer liebt seinen Pastor? Oh, das ist gut. Weitermachen. Ey, wenn ich voller Liebe bin, dann habe ich einen göttlichen Funken in mir drin. Und dann kann ich eigentlich tun, was ich möchte. Dann wird das gut, weil ich ein neues Herz habe, weil Gott in meinem Herzen drinsteckt, weil er mit seiner Liebe in mir drinsteckt. Und ob ich dann Hü oder Hott mache, ist fast egal, weil es von Liebe erfüllt, von Liebe motiviert, mit Liebe rüberkommt. Und ein anderes Gebot hat Gott uns tatsächlich nicht gegeben, außer ihn selbst zu lieben und den Nächsten zu lieben. Aber auch wenn du heute Morgen hier bist und du kennst vielleicht Jesus noch nicht, du kennst es mit Gemeinde noch nicht so richtig oder du weißt nicht, ob du das kennst oder du hängst irgendwo dazwischen, bist dir unsicher. Ich glaube, das ist auch eine extrem wichtige Botschaft für alle Menschen. Also Liebe untereinander zu haben, ist ein Grundfundament, eine Grundbedingung, um überhaupt leben zu können, um überhaupt glücklich sein zu können, brauche ich liebevolle Beziehungen. Also du kannst mal versuchen, ja, wenn du mir das nicht glaubst, dann kannst du mal die nächsten Wochen ein Experiment durchführen. Versuch mal, dich mit allen Leuten in deinem Umfeld zu verkrachen. So richtig schön Streit und so. So richtig mal die Sau rauslassen, ja. So einfach mal, endlich darf ich mal alle Leute, ich rede schlecht über sie, ich klaue ihnen Geld, warum auch nicht, genau, die haben ja eh schon so viel. Und irgendwie ein paar andere Gemeinheiten überlege ich mir noch, Beschimpfungen, ich weiß nicht, was da so, ich kenne das natürlich nicht, ich bin ja Pastor, ne? Aber dir fällt ja vielleicht etwas ein und versuch mal es dir mit allen Beziehungen in deinem Umfeld so richtig zu versauen und dabei glücklich zu bleiben. Und dabei irgendwie noch zu denken, ey, mein Leben ist voll gut, keiner mag mich mehr, ich mag die Leute auch alle nicht, aber das Leben ist toll. Funktioniert das? Überhaupt nicht, ne? Gar nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind glücklich als Menschen, nicht nur als Christen, auch einfach nur als Menschen, wenn wir liebevolle, gute, gesunde Beziehungen haben. Es lohnt sich, da rein zu investieren. Nicht ohne Grund sind das die beiden Gebote, die Jesus gibt, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, weil er weiß, dass dadurch Leben entsteht. Leben entsteht durch Liebe. Also, das ist, denke ich, einfach mega zentral. Deswegen schauen wir uns heute nochmal an, was die Bibel dazu sagt. Und lesen gemeinsam 1. Korinther 13. Ich überspringe so ein paar Verse, damit wir nicht das komplette alles durchlesen. Ich belasse es bei so ein paar zentralen Punkten. Ja, Love, oder? Ist gut. Ja, schönes Foto, ne? Nicht von mir, aber schön. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten und denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Bin ich nichts. Nichts. Gar nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, das ist für nichts. Für nichts gut. Nichts ist das. Gar nichts. Es nützt nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Die Liebe erträgt alles. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals. Also unglaublich drastisch, sehr radikal, ohne Ausnahme, ohne Wenn und Aber. Wenn keine Liebe da ist, dann können wir tun und machen, was wir wollen. Es nützt nichts und du bist ein Nichts. Das ist so direkt, das ist so deutlich, das muss man schon mit einem Lächeln im Gesicht sagen, damit es nicht zu hart rüberkommt, oder? Also wenn man diese Botschaft der Liebe nimmt, eigentlich ist Liebe ja was Schönes, aber es wird so von Paulus so unglaublich direkt ausgesprochen und so radikal, so bedingungslos, dass man da, also man kann das halt, oft wird dieser Text bei Hochzeiten gebraucht, ne? Hat Paulus nicht gemacht in dem Zusammenhang, aber oftmals wird das getan und dann klingt das so schön romantisch und so liebevoll und so kuschelig und so rosarot und so herzchenmäßig. Aber eigentlich steckt eine unglaubliche Radikalität da drin. Ja, wenn ich das auf mein Gemeindeumfeld, auf das, was ich vielleicht tue als Mensch, was ich vielleicht tue als Christ, ummünze und mir wirklich vorstelle, alles, was ich tue, wenn es nicht von Liebe motiviert ist, es bringt für mich nichts und es bringt auch insgesamt überhaupt nichts, dann hat das eine unglaubliche Relevanz, eine unglaubliche Radikalität. Wir werden uns nochmal anschauen, was genau hier, wie und warum Paulus das sagt und warum ihm das so an dieser Stelle so wichtig gewesen ist. Dafür gucken wir uns gleich mal an, was Korinth für eine Gemeinde war. Also Korintherbrief, an wen wurde das geschrieben? An die Gemeinde in? Super! Ja. Wichtigste Erkenntnis, gleich mitschreiben, ja? Also ich bin erstmal sehr dankbar für dieses Flipchart hier. Das ist echt der Hammer. Ich wollte Flipchart mit einem Stift haben. Ich habe jetzt hier eine vier Stifte und hier nochmal drei Stück bekommen. Also herzlichen Dank dafür. Das ist echt sehr cool. Einer reicht. Ich bin bekannt dafür, dass meine Flipchart Malung, wie sagt man das? Die sind meistens nicht so schön. Aber ich hoffe, ich kann damit trotzdem etwas transportieren. Darum geht es heute. Also Kapitel 13, das Kapitel 13, ja, ist 13, war ganz okay geworden vielleicht, ist, das ist die große nächste tiefe Erkenntnis an dieser Stelle, ist zwischen Kapitel 12 und 14, jawohl, das ist gut. Und Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, diese drei Kapitel gehören zusammen. Das ist eine Sinneinheit. In Kapitel 12 und 14 redet er über das Thema Heiliger Geist, Gaben, die Gemeinde ein Leib. Jeder soll das einbringen, was Gott ihm so gegeben hat und wie das funktionieren soll. Und er unterbricht diese beiden Kapitel mit dem Thema der Liebe. Und ich möchte euch später erzählen, warum er das tut. Das hat eine ganz hohe Relevanz, eine ganz große Wichtigkeit. Er hat das ganz bewusst, hat Paulus diese Kapitel so aufgebaut. Und wir gucken uns das später nochmal an, warum er das getan hat. Aber dafür müssen wir ein bisschen verstehen, was Korinth für eine Gemeinde gewesen ist. Jede Gemeinde hat ja so auch einen eigenen Drive, da gibt es mal so eine richtig Revival, Erweckung, Dynamik, alles pusht und Menschen finden Jesus. Dann flacht das manchmal wieder so ein bisschen ab, so kommt eine Krise, dann läuft das nicht so gut, ein bisschen schleppend und dann gibt es Streit und Diskussion und dann irgendwann wieder Aufbruch, Durchbruch, junge Leute kommen wieder nach und Alte sind glücklich und Friede, Freude, Eierkuchen und alles läuft gut. Aber Gemeinden haben manchmal so Wellenbewegungen. Wer schon länger dabei ist, der bekommt das mit. Und manchmal möchte man da irgendwie Einfluss drauf nehmen, aber alles kann man gar nicht immer greifen. Und Gemeinde hat so oft eine eigene, ganz eigene Geschichte. Und diese Gemeinde hier in Korinth hat auch eine sehr besondere Färbung gehabt. Korinth selbst war damals eine Hafenstadt, war größer als Athen. Hier gelegen verband also die Peloponnes. Oh, das Batteriesymbol blinkt. Oh, oh. Krass. Aber es ist nicht die Selbstzerstörung. Es piept nicht. Also, Korinth war eine ganz dynamische Hafenstadt. Es war dort sehr viel an unterschiedlichen Kulturen, Religionen, Nationen, die dort zusammengekommen sind, weil es dieser Stadt sehr gut ging. Die hatten sehr viel Geld. Das ist so wie die Schweiz. Ja? Alle Leute kommen und wollen da arbeiten. Ja? Also, ihr versteht die Parallele, ja? Und es ist echt toll gewesen, aber was in Korinth auch passiert ist, ja damals die Politik, das war noch nicht so sozial und so gut. Vielen Dank, das war echt mega professionell und schnell. Woo! Yes, Dankeschön. Und das war eine Hafenstadt, die lag eigentlich so hier in der Mitte und da hat man zwei Häfen gebaut, einen an dieser Seite, einen an der. Und dazwischen wurden die Waren so hin und her geschoben, weil man hier das östliche Mittelmeer mit dem westlichen verbinden konnte. Und sehr spannend, irgendwann hat man da noch einen Kanal so reingebuddelt und die beiden Häfen miteinander verbunden. Okay, also das ist auf jeden Fall mega spannend. Ja, jede Gemeinde hat so seinen eigenen Drive und diese Gemeinde in Korinth, die war sehr durchmischt mit ganz vielen unterschiedlichen Nationen, Kulturen, Sprachen. Und das ist etwas, was für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich gewesen ist. Normalerweise haben sich unterschiedliche Stände, auch soziale Schichten, haben sich nicht durchmischt. Die haben alle für sich gelebt. Heute wohnt man in derselben Straße, man ist in derselben Schule, man trifft sich auf dem Arbeitsplatz. Damals war das separiert. Da gab es keine Berührungspunkte. Man war für sich, je nach sozialem Stand, nach Religion, nach Kultur, nach Herkunft, nach Nation, war alles ganz klar separiert. Aber in dieser korinthischen Gemeinde war das Besondere, dass ganz viele Nationen und Kulturen und Sprachen zusammengekommen sind und man so richtig glücklich miteinander war. Die sind sehr gut miteinander ausgekommen. Das war so richtig ein Leuchtturmprojekt für die damalige Zeit. Das gab es sonst schlicht nicht. Jede Gemeinde hat so seinen eigenen, habe ich ja gesagt, seine eigene Geschichte. Paulus selbst hatte die Gemeinde in Korinth gegründet. Und wenn er jetzt diesen Brief schreibt, das sind 5 Jahre später. Ich habe mal geguckt, übrigens diese Gemeinde hier in Rühmlang, es gibt ja eine Gemeinde in Rühmlang, ja kein Brief in Rühmlang, aber eine Gemeinde in Rühmlang. Interessant, oder? Ich bin da tatsächlich vorgestern drauf gestoßen, als ich die Gemeindechronik von Buchs mir angeschaut habe, weil wir so ein Heftle schreiben und die Gemeinde in Rühmlang ist ja mal aus einer Initiative von Buchs heraus entstanden. Habe ich mal gesehen, was hier so alles, hat nicht so viel mit meiner Predigt zu tun. Aber ich fand es mega spannend zu sehen, was hier alles in Rühmlang schon auch geschehen ist, an besonderen Dingen. Man hat hier Bibelkreise gegründet und 1973 fing man mit Morgengottesdiensten an. Das war ein ganz großer Schritt für eine Freikirche, zu sagen, wir machen einen eigenen Gottesdienst am Vormittag und sind nicht mehr in der Landeskirche und machen vielleicht parallel eine Stunde oder einen Gebetskreis oder einen Bibelkreis, sondern einen eigenen Gottesdienst. Irgendwann hat man dann Katzenrüti hier das Grundstück gekauft. Dann gab es einen Mitarbeiter, der hier berufen wurde. Das Gebäude wurde eingewandt, Verselbstständigung der Gemeinde. Ich hoffe, die Zahlen stimmen. Also bei uns standen die auf jeden Fall so. Fand ich sehr spannend, ja. Wie so eine Gemeinde auch eine Geschichte hat. Und diese Gemeinde in Korinth, die hat auch eine Geschichte gehabt. Nämlich, dass es erst eine große Aufbruchsbewegung gab. Und unterschiedliche Menschen kommen zusammen und dann passiert etwas. Es gibt Streit. In diese Erweckung, in diese Dynamik, wo Menschen Jesus kennenlernen, gibt es auf einmal Streit. Auf einmal verstehen die sich gar nicht mehr. Die haben gar keinen Spaß mehr zusammen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen über das, wie man das Alte Testament auslegen soll, darüber, wer Jesus denn jetzt ist, wer er nicht gewesen ist, darüber, wie man Geistesgaben ausleben soll. Was bedeutet das Wirken des Heiligen Geistes? Wie gehen wir damit um? Wie machen wir es richtig? Wie machen wir das falsch? Und diese Gemeinde war eigentlich kurz vor der Spaltung, kurz vor der Explosion, dass sie auseinanderfliegt. Und diese Einheit, die war schon im Kern verloren gegangen. Es war eine unglaublich negative Dramatik in dieser Gemeinde vorhanden. Und während Paulus diesen Korintherbrief schreibt, bekommt er Besuch aus Korinth. Man kann das tatsächlich nachvollziehen, wenn man den Brief liest. Und er bekommt einen Brief und er geht dann auf die Probleme, auf die Fragestellungen, auf die Streitthemen der Gemeinde ein. Und er möchte für Klarheit sorgen, was jetzt vielleicht richtig und was falsch ist. Und ganz besonders viel Zeit widmet Paulus dem Thema der Geistesgaben, weil das für die Korinther ein sehr zentraler Punkt gewesen ist. Und er erzählt so ein bisschen, wie das richtig geht, wie das falsch funktioniert, was daran gut ist, was daran schlecht ist, wie man das umsetzen soll, wie man das nicht umsetzen soll. Und dann unterbricht er aber seine Ausführungen. Er macht am Ende von Kapitel 12 einen Stopp. Und der letzte Vers von Kapitel 12 lautet: Ich zeige euch jetzt mal einen Weg, der über all das hinausführt. Über all das richtig machen, falsch machen, so gehört sich das, so ist es theologisch korrekt oder falsch oder wie man auch etwas machen kann oder nicht machen sollte. Er sagt, jetzt unterbrechen wir mal die Diskussion darüber. Wir setzen mal einen Punkt an dieser Stelle und wir reden mal über etwas, was über den Weg, der über all diese Dinge hinausführt. Ein Weg, der wieder eine Gemeinde zusammenbringen kann, der eine Gemeinde weiterbringen kann auf das nächste Level, hinausführen kann aus der Enge, aus Diskussionen, was richtig, falsch, wo es hingeht. Und er sagt, ich zeige euch einen Weg, der über all das hinausführt. Und er redet hier nicht über irgendwelche Nebensächlichkeiten. Er redet über das Wirken Gottes in der Mitte, wie man damit umgehen soll. Und er sagt, jetzt zeige ich euch etwas, was weit darüber hinausführt. Und ich denke so, das ist wieder sehr steil. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit meiner Gemeinde zu tun? Mit meinem Christsein zu tun? Wo habe ich welche Prioritäten gelegt? Was ist wichtig? Was ist nicht so wichtig? Was motiviert mich? Und was ist das Höchste, was ich als Christ tun kann, was ich als Christ werden kann? Und wenn wir diese Kapitel lesen, dann bekommt man den Eindruck davon, dass Paulus sagen möchte, egal was du tust, was ihr tut in der Gemeinde, was ihr richtig macht, was ihr falsch macht, wie viel, jetzt provoziere ich ein bisschen, egal wie viel du betest, egal wie viel du Bibel liest, egal wie viel du prophetisch dienst, so sagt er hier das tatsächlich. Es bringt nichts, wenn es nicht von Liebe motiviert ist, und wenn es nicht von Liebe durchdrungen ist und wenn die Liebe Gottes nicht in all dem regiert. Und ich zeige euch jetzt mal den Weg, der über all das hinausführt. Und das ist die Liebe. Ich finde es mega spannend. Paulus hätte viele Sachen anbringen können. Da sind Diskussionen, da ist diese Gemeinde, die einen unglaublich tollen Start hatte. Und da geht etwas verloren, das Miteinander geht verloren, das gemeinsame Ziel geht verloren. Und das zeigt sich dann ja an unterschiedlichen Stellen auch. Man betet nicht mehr so richtig miteinander und man fühlt sich nicht mehr so wohl und die Kaffeetrinkzeiten werden vielleicht kürzer, die Besuche weniger oder man geht sich so ein bisschen aus dem Weg oder man meidet ein Thema. Und er hätte viele Sachen ansprechen können. Jetzt ist er auch nicht vor Ort, er weiß die Details nicht, aber er holt so ein bisschen seine Allzweckwaffe raus, wo er denkt, das funktioniert immer. Das geht immer. Liebe. Paulus macht sich das hier nicht leicht. Das ist nicht der Fall. Es ist nicht so, dass er denen das so einfach hinwirft und sagt, Mensch, jetzt habt euch einfach mal wieder lieb und dann passt das schon. Er diskutiert schon über die Sachen. Das ist nicht egal. Es ist wichtig, dass in der Gemeinde Dinge theologisch richtig laufen. Es ist gut, wenn wir uns in Gemeinde einbringen und das dann aber auch gerne tun. Aber er bringt sie wieder zurück zu dem Kern, zu dem, was wichtig ist. Und da hat Jesus gesagt, liebt Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dahin holt er sie zurück. Und wir lesen dann davon, dass er das sehr deutlich sagt. Es kommt dann in diesem Break von Kapitel 12 nach 13. Jetzt zeige ich euch etwas, was über all das hinausführt. Und wenn schon in Engelszungen rede, und wenn ich schon weissage, und wenn ich schon was auch immer tue, es nützt nichts, ohne dass das Herz voll ist mit der Liebe Gottes. Können wir uns das vorstellen? Es ist so schnell in unserer Kultur, und da glaube ich, spreche ich für die deutsche und die Schweizer Kultur, für beide sind das schon ähnlich, dieses, wir wollen Dinge gut machen. Und ich liebe es, Dinge gut zu machen, okay? Ich persönlich liebe es, Dinge zu verbessern und ich ärgere schon meine Mitarbeiter immer wieder damit, dass ich Dinge verbessern möchte, ja? Am Gottesdienstablauf und musikalisch und die Lichter und Beamer und was man nicht immer alles besser machen könnte. Und ich bin ein sehr kritischer Beobachter. Und ich merke, wie Gott immer wieder zu mir spricht, gerade bei Sitzungen, ja, wenn man so eine Sitzung hat. Ich habe mir mal bewusst ein Motto für Sitzungen gegeben, weil meine Gefahr, das ist mein Problem, ja, du hast vielleicht ganz andere Probleme, ist auch gut, aber mein Problem ist, dass ich aus Sitzungen immer das Beste rausholen möchte und ich möchte alles ansprechen, ich bin ja auch Deutscher und dann mache ich das ganz direkt. Die Sachen müssen ja auf den Tisch. Und ich habe mir dann irgendwann mal ein Motto gegeben für Sitzungen, für Besprechungen, für Team-Meetings und so. Und ich habe gesagt, hinterher muss die Laune besser sein als vorher, der Rest ist egal. Wenn wir rausgehen und hinterher ist die Freude und der Spaß größer als vorher, dann ist das gut gewesen. Und das hat etwas mit dieser Liebe, mit der Leidenschaft, mit dem Herzen zu tun. Und das ist, was Paulus hier macht. Er holt die Korinther mal von dieser sachlogischen, vernünftig Richtigkeitsebene weg und sagt, so, jetzt reden wir mal wieder über das, worum es eigentlich geht. Über Liebe. Gesundes Leben bekommen wir nicht dadurch, dass wir alles richtig machen und das Letzte rausquetschen. Sondern gesundes Leben bekommen wir dadurch, dass wir gesunde Beziehungen haben. Und wenn immer es eine Sitzung gibt oder eine Besprechung gibt oder etwas, es gibt etwas, was der Pastor gerne ansprechen möchte, wir dürfen keine Fronten bilden. Wir kommen damit nicht weiter. Wenn wir merken, da entsteht etwas und die persönliche Ebene leidet, dann brauchen wir diesen Schritt zurück. Worum geht es eigentlich? Was ist wichtig? Wie können wir langfristig gesund miteinander unterwegs sein? Da müssen Sachen auf den Tisch gepackt werden, aber wir müssen uns unterbrechen lassen von dieser Liebe immer und immer wieder. Wir müssen nicht perfekt starten, ja, das steht hier in der Mitte. Paulus sagt nicht, bevor er über die Geistesgaben redet, sagt er nicht so, bevor ihr überhaupt irgendetwas macht. Ihr müsst erstmal perfekt in der Liebe sein. Das funktioniert nicht, ja, das sagt er nicht und das geht auch nicht. Mein Herz ist auch nicht immer voll. Und nicht immer, weder immer noch immer voll oder irgendwas mit Liebe. Das klappt nicht. Das ist nicht die Bedingung. Aber dieses Unterbrechen ist so wichtig. Wenn ich sage, Mensch, ja, ganz banale Sachen. Bereichsleiter kommt und fragt, willst du noch mal ein Jahr Kinderhüti machen? Oder ich weiß nicht, ob es das hier gibt oder wie das heißt. Oder Kindergottesdienst oder Technik. Oder am Lobpreis mitmachen. Bevor ich weitergehe, nehme ich mir doch mal den Moment und lass mich unterbrechen von Gott, von seiner Liebe und zeige ihm mal mein Herz und lass mein Herz mal prüfen, nicht mein Tun, nicht meine Taten, nicht mein Machen. Das kann man auch immer verbessern, das ist klar. Keiner betet genug, oder? Betet jemand genug von euch? Ihr müsst alle mehr beten. Super, dann fühlen wir uns schlecht und kriegen doch nicht die Kurve. zu sagen, ich möchte mein Herz Gott hinhalten, bevor ich noch frommer werden möchte, noch anständiger, noch heiliger, noch mehr beten möchte, noch mehr im Lobpreis dabei sein will, bevor ich diesen Schritt gehe, sag Gott, ich möchte noch radikaler werden für dich, halte ich doch erstmal Gott mein Herz hin und sag Gott, fülle mein Herz mit deiner Liebe. Ich brauche das, sonst habe ich nichts zum Weitergeben. Sonst habe ich nur Richtigkeiten zum Weitergeben und das ist am Ende zu wenig. Auch wichtig, aber zu wenig. Brauchen wir das Unterbrechen und manchmal kommen äußere Umstände und ich kann gar nicht anders, als dass ich unterbrochen werde. Und dann kann ich sagen, Umstände doof, Bruder XYZ ist doof, der Nachbar ist doof, der Chef ist doof, alle sind doof, Ehepartner auch doof. Oder ich sage, ja, vielleicht sind sie doof, vielleicht auch nicht, aber in jedem Fall brauche ich mehr Liebe, bevor ich weitergehe. Hören wir die Stimme Gottes, die Stimme des Heiligen Geistes, die Stimme der Liebe? Lassen wir uns unterbrechen in unserem Denken, in unserem Tun, in unserer Schule, in unserer Uni, auf unserer Arbeit? In der Pause lassen wir uns unterbrechen beim Beten. Wenn wir in der Technik sitzen, lassen wir uns unterbrechen in vielleicht auch negativen Gefühlen, vielleicht in Hoffnungslosigkeit. Bin ich bereit, mich unterbrechen zu lassen in meiner Hoffnungslosigkeit? Auch da kann die Liebe Gottes eine Lösung sein. Wer voll mit Liebe ist, der hat auch Hoffnung. Wer die Liebe Gottes spürt, der hat Hoffnung. Dass ich mich in meinen Gedanken über andere Menschen, über mich selber, über Gott unterbrechen von dieser Liebe. Die Gefahr ist, wenn ich das nicht tue, dass ich dann gleich zu Kapitel 14 weiterspringe und alles richtig machen möchte. Aber Paulus sagt, die Bibel sagt uns, Jesus sagt, es braucht das Fundament im Herzen, was voll ist mit dieser Liebe Gottes. Und wenn ich diese Lektion habe, dann kann ich weitermachen. Kann ich sagen, okay, und jetzt arbeiten wir daran, dass wir besser werden. Dass ich auf der Arbeit besser werde, dass ich ein besserer Vater werde, dass ich ein besserer was auch immer werde. Wenn wir schaffen, diese Reihenfolge, diesen hier einen Kreislauf draus zu machen, besser werden ist gut, aber voll Liebe sein ist das Wichtigste, diese Motivation. Das möchte Paulus uns hier mitgeben, möchte er mir mitgeben, möchte er auch dir mitgeben. Und ich denke, dass wir an dieser Stelle immer wieder einen ganz bewussten Schritt gehen müssen. Das ist nichts, was einem einfach so zufällt. Es ist nichts, was von alleine kommt, sondern es ist eben ein Unterbrechen. Ich lasse es zu oder ich unterbreche mich sogar selber ganz bewusst. Und entscheide mich dafür, dass ich das an mein Leben hineinlasse. Die Lobpreisband darf nach vorne kommen und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und ich möchte einfach nochmal an dieser Stelle wirklich, ich möchte eigentlich Mut machen, auch diesen Gott, ich stehe im Weg, ne? Ja. Ha. Also wenn ich mir das so recht überlege, ich weiß nicht, du hast vielleicht schon mal dich auch irgendwie mit anderen Religionen beschäftigt oder hast gesagt, auch ein Leben ohne Gott wäre ja auch nicht schlecht oder ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deiner ganzen Situation. Ich glaube einfach, dass wir hier einen hammermäßigen Gott haben. Also der ist wirklich gut. Es ist das Einzige, was er uns an Gebot gibt, an Gesetz gibt, ist ein Liebesbefehl. Und Liebe ist jetzt ja eigentlich was Schönes. Und das ist, was wir tun sollen. Gott denkt sich nicht irgendwelche Dinge aus, die wir machen sollen, damit er denkt, oh, hast du gut gemacht, hast du okay gemacht, sondern er möchte, dass wir einander und dass wir ihn lieben und das nicht einfach nur, damit er dann sagen kann, oh, du liebst, herzlichen Glückwunsch, kriegst einen Pluspunkt, sondern weil er weiß, dass für dich dabei Leben rauskommt, dass für dich dabei Leben rumkommt, dass es dir helfen wird, Leben zu finden, hier auf der Erde und ewiges Leben. Das ist die Motivation, das ist der Herzschlag Gottes. Ich persönlich bin sehr begeistert davon. Gott ist derjenige, der Leben geschaffen hat und der alles daran setzt auch, weil ihm dieses Leben so wertvoll, so kostbar ist, weil du ihm so wertvoll und kostbar bist. Er setzt alles daran, dass dieses Leben erhalten bleibt und dass das Leben weitergeht. Und er weiß, es funktioniert nur, wenn Liebe da ist. Ich bin in 3-4 Wochen wieder hier. Ich werde dann an dieser Stelle weitermachen. Aber ich glaube, dass auch schon in dieser Botschaft echt was Herausforderndes drinsteckt. Und ich, ja, diesen Blick neu anzunehmen, die eigenen Prioritäten zu sortieren. Vielleicht hast du da heute Morgen Lust drauf und gehst gleich einfach für dich ins Gebet. Es wird noch ein Lied gesungen. Vielleicht teilst du dich jemanden mit. Nimmst es in die nächste Woche mit rein. Die innere Bereitschaft. Ich möchte mich unterbrechen lassen von der Liebe Gottes, damit ich Liebe habe, die ich weitergeben kann. Ich möchte ein Gebet sprechen, das Segensgebet. Wer will, der darf dazu aufstehen. Gott, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist und dass deine Gebote, dass sie gut sind, dass sie uns zum Leben bringen. Und es ist mein Gebet, dass du in mir dort etwas bewirkst. Du kennst mein eigenes Leben, Gott. Und ich brauche Liebe und ich möchte mich unterbrechen lassen. Und es ist mein Gebet, dass jeder, der hier ist an diesem Morgen, das auch für sich mitnehmen kann. Dass er etwas Gutes in dir sehen kann, von dem, was von dir kommt. Danke, dass du da bist. Ich bitte dich, dass du jeden segnest für die kommende Woche. Dass du deine Liebe ausgießt, deine Freude ausgießt, deine Hoffnung ausgießt. Dass du derjenige bist, der gute Gedanken gibt. Einen Blick nach vorne, der Perspektive schenkt. Ich danke dir dafür, dass du da bist an diesem Morgen. Mit jedem Einzelnen wirst du auch rausgehen, nach Hause gehen und in den Montag, in die kommende Woche hinein starten. Danke für diese wunderbare Zusage, dass du Gott bist. Danke dafür. Amen.